Aus der evangelischen Kirche Neukämmerten wird dieser Gottesdienst gesendet zum Palmsonntag. An der Technik Alfred Tischberger. Das Piano spielt Tabea Spachinger. Die Liturgie hat und führt durch den Gottesdienst Rosemarie Kasberger und die Predigt Andreas Meissner.
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich liebst. Mit diesen Liedzeilen begrüßen wir Sie sehr herzlich zum Gottesdienst aus Neukämmerten am heutigen Palmsonntag. Gemeinsam kommen wir vor Gott, wo auch immer wir gerade sind. Und so freuen wir uns, dass ihr, liebe Gemeinde, diesen Gottesdienst mit uns feiert und heißen alle Gäste herzlich willkommen. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wir sprechen den Psalm 69 unter der Nummer 731 im Wechsel. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke.
Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen. Und aus den tiefen Wassern.
Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe.
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit.
Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends.
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir wollen beten und bekennen. Vater im Himmel, wir kommen in dieser herausfordernden Zeit zu dir. Mit dem Psalmbeter bitte ich dich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Herr, du kennst unsere Herzen. Manchmal denken wir erst dann an dich und beten zu dir, wenn wir Hilfe brauchen. Manchmal will die Sorge stärker sein als das Vertrauen auf dich. Wir bitten dich, Herr, erbarm dich unser.
Herr, erbarme dich unser.
Wir haben einen gnädigen Gott, der sich unser erbarmt hat. Und so heißt es im Psalm 86, du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte denen, die dich anrufen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Vater im Himmel, wir kommen vor dich, um zu dir zu beten und auf dein Wort zu hören. Bitte berühre uns immer wieder neu mit deinem Wort und hilf uns, auf deine vollkommene Liebe und absolute Gerechtigkeit zu vertrauen. Besonders auch dann, wenn so vieles ganz anders ist, als wir es gewohnt sind. Die Schriftlesung am heutigen Palmsonntag ist im Buch Jesaja im 50. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Überschrieben ist dieser Text mit der Knecht Gottes im Leiden. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten, der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Amen. Bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das für den heutigen Palmsonntag vorgegebene Bibelwort steht im Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf seinen Kopf. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld dann den Armen geben. Und sie schimpften mit der Frau. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. In der Tat, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, sei du der Herr dieser Stunde im Reden, im Hören und dann auch im Tun. Amen. Ihr Lieben, einen Tag bevor Jesus einzieht in Jerusalem, entsteht vor unseren Augen eine besondere Gesellschaft. Jesus ist in Bethanien, dort am Hügel gleich rechts neben Jerusalem. Er ist zu Besuch, und zwar zu Besuch bei Simon, dem Aussätzigen, dem Infizierten. Das heißt, dieses Haus hatte dem Simon mal gehört, als er noch gesund war. Aber dann kam die Krankheit, dann kam die Lepra, dann kam diese Tröpfcheninfektion, dann kam der Aussatz, dann wurde er weiß und rosa weiß auf seiner Haut und die Haut hatte vertiefte Partien und er fing an zu riechen, denn die Haut fing an zu sterben und dann wurde er schwer krank und dann wurde er ansteckend und solche mit Eiter und Pusteln und Beulen wurden verstoßen. Weg aus dem Dorf, die Gefahr der Infektion war riesengroß, also Simon, schau, dass du wegkommst. Ab in den Straßengraben, raus aus Haus und Hof, leben und vegetieren und sterben, wo sonst keiner mehr war. Das war sein Schicksal. So bekam er verordnetes Alleinsein. Und verordnetes Alleinsein nennt man Einsamkeit. Aber hier ist dies der springende Punkt. Simon, der Aussätzige, ist jetzt der Gastgeber. Jesus ist bei ihm zu Gast, er ist bei ihm eingekehrt. Simon ist wieder in seinem Haus, er ist wieder da und Jesus ist sein Gast. Das heißt, Simon ist nicht mehr krank, er lebt nicht mehr wie weggeworfener Dreck. Er ist gesund und zurück in seinem Haus, denn Jesus hat ihn geheilt. Und jetzt will er nur noch eines, er will Jesus danken. Also, das ist schon etwas gespenstisch, ein Todgeweihter bewirtet Jesus. Simon ist übrigens der einzige geheilte Aussätzige im Neuen Testament, dessen Namen wir erfahren. Und Simon, das heißt auf Deutsch, Gott hat gehört. Und in dieser Namensbedeutung, da zittern noch Entsetzen und Staunen über Jesu Hilfe mit. Also ein Verstoßener ist wieder zu Hause, denn Jesus hat ihm geholfen. Und jetzt lädt Simon den Retter ein. Ein Mann dankt seinem Retter. Das versteht ja wohl jeder. Es ist eine starke Szene. Johannes nun in seinem Evangelium beschreibt auch diese Szene, aber er sagt außerdem noch in Johannes 12, Vers 1 und folgende, wer noch bei diesem Treffen in Bethanien dabei war, nämlich Lazarus. Der war schon mal 3 Tage tot gewesen und lag auf dem Friedhof. Dieser Lazarus, von dem wir ein Kapitel vorher in Johannes 11 hören, war eingewickelt worden, nachdem er gestorben war, eine Leiche. Vor ein paar Tagen erst Verwesung schon, hatte schon eingesetzt, sodass die Leute sagten, der riecht ja schon. Und Jesus hat ihn aufgeweckt, gerade eben erst. Tja, und jetzt sitzen die drei hier und trinken zusammen Kaffee und Kuchen bei Simon zu Hause. Also wirklich, eine gespenstische Gesellschaft, die sich da trifft mit Jesus. Und Jesus hat auch nicht mehr viel Zeit. Eine knappe Woche nur noch. Also, ein Todgeweihter, der Simon, der ist jetzt wieder gesund. Und ein vom Tod Auferstandener, das ist der Lazarus. Und jetzt ist er wieder lebendig. Und einer ist dabei, der bald sterben muss, der bald nicht mehr lebendig ist, aber dann lebendig werden wird. Und die sitzen zusammen bei Kaffee und Kuchen oder so ähnlich. Und während das passiert, sagt Johannes 12, da schäumt der hohe Priester vor Wut und sagt, Jesus muss endlich weg. Johannes 12, Vers 10. Liebe Gemeinde, das ist kein Zufall, das ist Programm, das hat Signalbedeutung, nämlich Jesus zieht Leute aus dem Straßengraben, um mit ihnen zu essen. Er hört die SOS-Rufe, und damals hieß SOS Hosianna, auf Deutsch Hilf doch, um mit diesen Leuten Lebensgemeinschaft zu haben. Und die bedanken sich bei Jesus. Jesus Christus will auch bei uns mehr sein als der Notnagel. Er will bei dir in deinem Leben zu Hause sein. Der tägliche Kontakt zu ihm soll für dich und mich normal werden. Denn die Sehnsucht des Schöpfers ist riesengroß und uralt. Er will reden und leben mit seinem Geschöpf. Die Sehnsucht Gottes nach dir und mir kommt nur so ans Ziel. Er will mit Jesus einziehen in dein Leben, mit oder ohne Esel, Hauptsache ankommen will er und aufgenommen sein bei dir und mir, rein ins Herz und ins Leben, mit Lachen und Weinen auch. Zu diesem Zweck überhaupt hat dich Gott geschaffen. Er wünscht sich ein Gegenüber, geschaffen nach seinem Bild. Und so war es doch am Anfang, am Schöpfungsmorgen, da war es ganz normal, bis der Aufstand gegen Gott alles überzog mit Tod. Und darum doch geht Jesus jetzt ans Kreuz. Und er wird auch auferstehen, denn er will die Todgeweihten loskaufen. Er will leben mit ihnen. Gott will doch endlich mit uns leben. Seine ständige Anrede an dich Tag für Tag soll endlich Antwort finden. Darum diese seltsamen Leute bei Jesus in Bethanien. Deshalb sitzen sie da und reden und danken und loben Jesus. Was sie ihm wohl gesagt haben? Und wie, so frage ich mich, wie würden wir Jesus wohl loben? Wie würden wir ihm danken? Würde uns etwas einfallen? Oder lassen wir das Lob Gottes einfach unter den Tisch fallen und vergessen, was er uns Gutes getan hat? Tja, und nun ist da plötzlich diese Frau. Plötzlich ist da diese namenlose Frau beim Markus in seinem Evangelium und sie lobt und dankt Jesus auch, aber ganz anders. Sie macht das so typisch, wie eine Frau das nur kann. Plötzlich steht sie da, sie zerbricht das Glas und gießt teures, sündteures Parfum Jesus auf den Kopf. Und alle sind baß erstaunt. Ein richtiges Attentat der Liebe. Verschwenderisch und wohltuend zugleich. Das Jahreseinkommen eines Arbeiters verduftet in einem kurzen Augenblick auf dem Kopf Jesu. 300 Silbergroschen. Und da sind keine salbungsvollen Worte. Da ist nur diese Tat. Dank und Liebe zeigen mit Parfum. Verstehen wir das? Verstehen wir, was hier eine Frau bewegt? Also einer, der das verstanden und begriffen hat, war Friedrich von Bodelschwingh. Darum half er den Behinderten, darum baute er eine Stadt der Barmherzigkeit, Bethel, in Nordwestdeutschland. Denn so wollte er Gott dienen mit Liebe. Genauso machte das auch Ludwig Schwarz. 1847 wurde er in Tening konfirmiert. Und als er konfirmiert wurde, als er herauskam aus der Teninger Kirche, wurde ein Mädchen zur Taufe getragen. Elise Lehner aus Gumpolding. Das war seine erste Diakonisse später. Genauso machte es Mutter Teresa. Genauso wie Hinrich Wiechern, als er 1836 Kaiserswerth gründete. Und kennen Sie das auch? Sie haben Hilfe erlebt. Die Ärzte zum Beispiel waren erfolgreich. Oder Sie haben wirklich 500.000 Kilometer im Auto unfallfrei absolviert und eigentlich wollten sie doch jetzt mal Gott danken. Wie haben sie das gemacht? Haben sie das gemacht? Und wie? Haben sie schon mal was an Jesus verschwendet? Oder haben sie es dann vergessen und dann einfach alles vergessen? Ein klassisches Beispiel für jemanden, der Gott danken wollte und das einfach vergisst, ist ein Bericht von Ernest Hemingway, der früher Kriegsberichterstatter war im Spanischen Bürgerkrieg. Er berichtet Folgendes von einem Soldaten, der im Trommelfeuer lag und er als Berichterstatter daneben. Er schreibt, ich zitiere, während das Bombardement den Schützengraben in Stücke fetzte, lag er, der Soldat, neben mir flach und schwitzte und betete, ach, lieber Herr Jesus, bitte hilf mir heraus, Christus, bitte, 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 Christus, wenn du mich vor dem Tod bewahrst, werde ich alles tun, was du verlangst. Ich glaube an dich und ich werde allen Leuten in der ganzen Welt sagen, dass du das Einzige bist, worauf es ankommt. Bitte, bitte, lieber Herr Jesus. Hemingway schreibt weiter. Das Granatfeuer zog weiter hinauf. Wir begannen, in unseren Gräben zu arbeiten. Und am Morgen ging die Sonne auf und der Tag war heiß und schwül und erfreulich ruhig. Und am nächsten Abend, hinten in Mestre, erzählte er dem Mädchen, mit dem er in die Villa Rossa hinaufging, nichts von Jesus. Und er erzählte überhaupt niemanden davon. Soweit Hemingway. Ja, so sind wir. Und da wird mir ganz heiß. Wir erleben so viel Gutes, Bewahrung, auch in diesen Tagen. Wir haben so viel Grund zum Danken. Wo ist unser Dank? Denn Dank ist kein Gefühl. Dank ist eine Tat. Ganz anders die Frau. Johannes berichtet, dass es Maria war, die Schwester des Lazarus. Da steht Johannes 12, Vers 3. Die hatte Entscheidendes gelernt bei Jesus. Ein Kapitel vorher erst. Dass er nämlich ihren Bruder aus dem Grab rausgeholt hatte und dass er ihr dadurch Hoffnung und Zuversicht gab. Und ihr hatte er gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sie sagt jetzt, danke. Jetzt, egal was die Leute sagen, und ich sage es so, dass es alle riechen können. Und sie macht noch etwas, sie bekennt sich, sie zeigt, was sie glaubt. Sie tut etwas, was nur Könige, Priester und Propheten normalerweise bekamen. Sie prophezeit mit ihrer Geste und sagt so durch die Salbung, dies ist Jesus, der Messias, ihn salbe ich, auch wenn jetzt der Tod kommt, denn er wird wieder leben, er wird Auferstehung, denn er ist die Auferstehung und das Leben. An meinem Bruder Lazarus habe ich es gerade erst gesehen, vor ein paar Tagen. Er hält uns. Aber dreht euch um, schaut in die Bibel, wer versteht das schon? Und so heißt es hier in Vers 4 und 5, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Also die Leute, die diese Szene beobachten, und vorneweg die Jünger, wird später extra gesagt, sind echt sauer. Leute, Jünger, wie Lukas berichtet, sind sauer über diese Tat. Denn hatte Jesus ihnen nicht gerade erst erklärt, so wie ihr mit den Armen umgeht, so geht es euch dann im Weltgericht? Also ob ihr Gefangene besucht habt, ob ihr Hungrige gespeist habt, ob ihr Nackte angezogen habt, das wird einmal zählen, das kommt mal auf die Waagschale, hatte ihnen Jesus gerade erst erzählt. Warum also kritisiert Jesus die Leute und sagt in Vers 6, lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat doch bloß ein gutes Werk an mir getan. Nun, mir scheint und ich sehe hier, helfen ist nicht gleich helfen. Es gibt ein Helfen, bei dem hilft man seinem Ansehen auf die Beine. Es gibt ein Spenden, da bestätigt sich der gute Mensch selbst. Spende als Investition in das Ansehen der Leute. Habt ihr auch alle mitgekriegt, wie viel ich gegeben habe? Geben als Gottesersatz. Und ganz anders die Frau. Sie hat begriffen, mein Heil ist nur bei Jesus. Nichts und niemand sonst kann Jesus ersetzen. Er holte meinen Bruder vom Friedhof und darum gibt sie ein Jahreseinkommen an Jesus weg. Darum bekennt sie, er ist der SOS-Mann, der Retter. So erleben wir es doch auch. Da ist soziale Hilfe und das ist auch gut. Aber ohne Gottes Liebe wird es zur Sozialindustrie. Da wird das Elend verwaltet, aber heil werden Menschen nicht. Und da entrüsten die Leute sich und begreifen die Tat der Frau nicht. Sie sehen den Leidensweg Jesu nicht. Sie begreifen nicht, warum Karfreitag notwendig ist. Sie haben nur einen Gedanken. Und sie fragen sich schon bald, wer ist der Größte von uns? Wer wird rechts sitzen? Wer sitzt links im Reich Gottes? Und lohnen sich fromme Investitionen? Sie suchen die eigene Lebenskarriere. Ganz anders die Frau. Sie will nur eines. Sie will Jesus ehren aus Dankbarkeit und Liebe Und dafür ist das Beste gerade gut genug. Wie können wir Jesus ehren und loben und bei ihm stehen, wenn er verachtet ist? Indem wir heraustreten aus der Masse und zu Jesus stellen, ihn loben, mit Parfum oder mit Worten und anderen Taten. Liebe Gemeinde, ich beobachte, der Glaube an Jesus kann schnell Routine sein. Schon bald keine Herzenssache mehr, nur eine bequeme Gewohnheit. Man zieht den Glauben an wie ein T-Shirt, aber darunter gibt es keinen Herzschlag. Wir haben das Christentum ganz schnell umgearbeitet zu einem billigen Trost und wir vergessen, dass die Liebe tätig werden muss, tätig für andere. Wer immer nur an sich selbst denkt und kein Herzschlagleben mit Jesus mehr hat, der wird ertrinken. Eigenliebe ist das Attentat auf die eigene Seele. So ertrinken wir in uns selbst. Und damit meine ich Folgendes. Sie wissen doch aus der griechischen Mythologie, wie das bei Narziss war, dem jungen Mann. Und der war wirklich gut gebaut und er sah sein eigenes Spiegelbild im Wasser und er fand es so schön, dass er sich leidenschaftlich verliebte in sich selbst. Niemand sonst kümmerte ihn mehr, er sah immer nur sich selbst an und eines Tages wollte er sein eigenes Spiegelbild umarmen. Er fiel ins Wasser und er ertrank. Mutter Teresa hat gesagt, Berufung ist die Einladung, sich in Gott zu verlieben und dann diese Liebe unter Beweis zu stellen. Die Frau in Bethanien tut das. Sie will Gottes Ehre groß machen mit Parfum. Andere machen es mit Kuchen für den Kirchencafé. Und wieder andere bringen einfach Samstag für Samstag Blumen in die Kirche, unaufgefordert, plündern sie ihren eigenen Graten oder manchmal auch noch den vom Pfarrer. Einfach, um Gott zu loben und zu ehren. Ich schließe. Jesus sagt in Vers 9, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Ist das nicht super? 2000 Jahre später kennen Milliarden Menschen auf 5 Kontinenten diese Frau mit der Parfümflasche. Bei den Inuits in ihren Iglus reden sie von ihr. Und in den Hütten der afrikanischen Steppe auch. Warum kennt sie jeder? Weil Maria das Evangelium begriffen hat. Und die, die zuerst schimpften über sie, wie die Rohrspatzen, die haben die Geschichte dann aufgeschrieben. Nämlich Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die zuerst nicht kapiert haben. Aber sie haben sich nicht geschämt, ihre Meinung zu ändern und umzukehren. Sie erzählten, wie kleinkariert sie eigentlich damals waren. Doch durch Kreuz und Auferstehung haben sie gemerkt, wenn Gott den Menschen misst, dann legt er den Maßstab nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Warum? Weil auch Gottes Herz der Motor ist für das, was jetzt kommt. Am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Ostermorgen und später dann zu Pfingsten. Naja, ihr werdet das schon sehen. Amen. Auf diesem Weg wollen wir auch noch hinweisen auf folgende Veranstaltungen. Die nächsten Gottesdienste sind am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Ostersonntag. Diese drei Gottesdienste werden deswegen jetzt in einem Atemzug genannt, weil es alles Abendmahlsgottesdienste sind. Wir haben uns vorgestellt, dass wir das so machen. An diesen Tagen werden eure Wohnzimmer zu Hauskirchen. Wir bitten euch also für den nächsten Gottesdienst am Gründonnerstag, dem Einsetzungstag des Abendmahls, euch zu Hause jeweils nach Anzahl der Teilnehmer Brotstückchen zurechtzulegen auf einem Teller. Und daneben in einem Glas Traubensaft oder Wein, Brot oder Weiß ist egal. Und in diesem Gottesdienst werden wir gemeinsam beichten, die Absolution bekommen. Und ich sage euch dann die Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die ihr dann zu Hause lest, miteinander. Also die Einsetzungsworte vom Brot und dann werdet ihr das Brot essen. Und dann die Einsetzungsworte zum Wein und dann, oder Saft und dann werdet ihr den Becher trinken. Und ich sage euch noch einen Psalm, den ihr dann als Lob und Dank zum Schluss lesen könnt. Also am nächsten Donnerstag, Freitag und Sonntag. Am Freitag ist noch am Nachmittag eine Andacht zur Todesstunde Jesu mit der Lektorin Claudia Brandstätter. Dieser Gottesdienst, Kurzgottesdienst, war immer sonst um 14.30 Uhr. Aber der wird dann am Tag verfügbar sein. Dann möchte ich auch darauf hinweisen, dass es wieder eine Kleidersammlung geben wird. Bitte die Kleider und die Gegenstände jetzt schon sammeln und zu Hause aufbewahren. Der genaue Sammlungstermin wird noch bekannt gegeben. Und nun wünschen wir alle, die wir mit euch über die Distanz diesen Gottesdienst feiern, eine gesunde und gesegnete Woche. Und denkt dran, so wie Ostern nach Karfreitag kommt, so geht auch diese für manche so schwere Zeit zu Ende. Und jetzt wollen wir miteinander beten.
Vater im Himmel, wir kommen zu dir mit unserem Gebet. Danke, dass wir dir voller Vertrauen alles sagen dürfen, was uns bewegt. Vater, zwei Themen beschäftigen mich besonders. Das, was du für uns getan hast und woran wir heute und in der bevorstehenden Karwoche besonders denken. Und die große Krise, die derzeit die Welt erschüttert. Herr Jesus Christus, du hast am Kreuz alle Schuld der Welt getragen. Du hast für alle unsere Sünden bezahlt und uns den direkten Zugang zum Vater ermöglicht. Herr, ich bitte dich, dass wir in jeder Situation auf dich schauen und auf deine Liebe und Allmacht vertrauen. Bitte hilf uns, dass wir in schwierigen Zeiten umso mehr deine Nähe suchen und uns nicht anfechten lassen von dem, was gerade los ist. Herr, aus deinem Wort wissen wir, dass alles, was du machst oder zulässt, geprägt ist von deiner großen Liebe zu uns und deiner Gerechtigkeit. Bitte stärke uns im Glauben an dich. Vater, durch die momentane Krise sind so viele Menschen, ja wir alle betroffen. Ich befehle dir die Einsamen an, die Arbeitslosen, die Landwirte mit Ernteausfällen, die Unternehmer mit ihren Verlusten, die Familien, die in dieser Zeit so herausgefordert sind. Ich bitte dich um deinen Segen für das Zusammenleben der Ehepaare. Bitte sei den Kranken nahe und denen, die ihnen zur Seite stehen. Bitte schenke allen Verantwortungsträgern Weisheit. Und hilf ihnen zu guten Entscheidungen. Herr, ich bitte dich, dass du vielen Menschen nachgehst und sie deine Liebe erkennen. Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Beten wir gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bevor wir jetzt wieder auseinandergehen, bitten wir Gott um seinen Segen. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und so segne dich der Herr und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.